Ich lese es aus dem zweiten Petrusbrief, das erste Kapitel. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die er dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Weisheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelte Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass wir uns so treffen dürfen in diesem Land, in diesen Räumlichkeiten. Danke dir für dein Wort, das wir haben. Und ich danke dir auch für Andreas Schäfer, dass du ihm Vollmacht gibst, uns dein Wort auszulegen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen bereit machst, das zu empfangen und das auch zu verstehen aus deinem Wort, was du möchtest, dass wir es begreifen. Und so bitte ich dich, dass du die vor uns liegende Stunde segnest. Hab Dank dafür. Amen.
Nachdem wir miteinander uns Zeit genommen haben, den ersten Petrusbrief anzuschauen, dachten wir, es ist vielleicht sinnvoll, bevor wir ein ganz anderes Thema angehen, zumindest ein paar große Schneisen zu schlagen in diesen zweiten Petrusbrief. Dieser zweite Petrusbrief, der hat es ja ein bisschen schwerer. Er ist uns nicht so geläufig, er ist uns nicht so bekannt, er ist nicht so einfach zugänglich wie manch ein anderer Text. Aber es ist ein ganz großer Schatz, dieser zweite Petrusbrief. Mit diesem zweiten Petrusbrief, das erste Kapitel macht uns ja gleich klar, haben wir insofern einen ganz besonderen Text vor uns, als dass das Testament des Apostels Petrus ist. Das ist der letzte Text, den wir von diesem Mann im Neuen Testament haben. Dass es auch zeitlich richtig spät schon im irdischen Leben des Petrus ist, bringt er ja selbst in diesem Text zum Ausdruck, indem er uns in dieser Formulierung hier sagt, ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Und wenn jemand sein Testament verfasst, wenn jemand noch einmal ein paar Seiten schreibt, wenn noch einmal ein paar Zeilen weitergegeben werden, dann versucht man natürlich am Ende seines irdischen Lebens mit der Verantwortung, die man hat, das noch weiterzugeben, was einem wirklich wichtig ist. Man nimmt alles andere raus, was es nicht mehr wesentlich, nicht mehr bedeutsam ist, eben doch nur Kleinkram ist und legt das ganze Gewicht auf das, was einem dann zu dem Zeitpunkt als besonders wesentlich und wichtig erscheint. Und das haben wir hier im zweiten Petrusbrief von Petrus vor uns. Wenn wir die paulinische Parallele haben wollen, dann müssten wir da jetzt den zweiten Timotheusbriefen. Und bei beiden Briefen, zweiter Petrus, zweiter Timotheus, spüren wir beim Lesen förmlich, dass da jeweils Persönlichkeiten unmittelbar vor ihrem irdischen Finale stehen, die gleichzeitig einer ganz großen, hohen apostolischen Verantwortung ihre Aufgabe ja wahrgenommen haben. Bei diesem zweiten Petrusbrief entdecken wir nun, dass Petrus hier wiederum offensichtlich in einem Rundschreiben unterwegs ist, nicht detailliert nur eine Gemeinde oder gar nur eine Person anschreibt, so wie beim ersten Brief, so auch beim zweiten, er einen größeren Kreis versucht zu erreichen mit diesem Brief. Wenn wir versuchen, diesen Brief einzusortieren, manche von uns haben ja entsprechende Literatur oder Studienbibeln vor sich, dann wird meistens dieses Feld Anfang der 60er Jahre ins Visier genommen. Da hinein gehört dieser zweite Petrusbrief. Man kann ihn natürlich immer weiter näher bis zum eigentlichen Hinrichtungsdatum des Petrus nach vorne schieben, also bis 65 hin. Man kann ihn auch auf die andere Seite ziehen, dann ist das Jahr 62 der Start. Also irgendwo in diesen Jahren haben wir diesen zweiten Petrusbrief zu verorten. Der zweite Petrusbrief hat für uns davon seine Besonderheit, dass er eine eigenartige Parallele aufweist zu diesem kleinen Judasbrief. Da der auch nicht so bekannt ist, fällt vielen die ganze Parallele gar nicht auf. Aber wenn man denn alle Briefe liest, merkt man, dass sowohl der Judasbrief als auch der zweite Petrusbrief ganz eine ähnliche Situation vor sich haben. Man hat immer wieder ein wenig versucht, die Beziehung zwischen dem Judasbrief und dem zweiten Petrusbrief ins Visier zu nehmen und kann am ehesten es vielleicht so beschreiben. Die Schwierigkeit, in der Gemeinde damals unterwegs war, wird im zweiten Petrusbrief noch als eine zukünftige Schwierigkeit und Not angesehen, während im Judasbrief man den Eindruck hat, die Gemeinde sitzt schon mittendrin in den Schwierigkeiten. Also das, was im zweiten Petrusbrief für eine Gewitterfront erkennbar wird, geht im Judasbrief schon über die Gemeinde hernieder. Was ist denn das Grundthema sowohl des Judasbriefes als auch des zweiten Petrusbriefes? Dass beide in ihrem apostolischen Dienst, Judas als auch Petrus, entdecken, wahrnehmen und sehen, dass Jesus Leute mit ihrem Glauben in eine Schieflage, in eine Schwierigkeit hineingeraten. Die hat eigentlich vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass natürlich von außen sie beeinflusst werden. Keine Gemeinde keiner Zeit ist einfach nur in einem Vakuum unterwegs. Alle Gemeinden aller Zeiten werden immer beeinflusst. Wir haben immer eine gewisse Erosionskraft, der wir ausgesetzt sind. Wir haben uns immer wieder neu zu positionieren gegenüber den Kräften von außen in den jeweils ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern, in denen wir sind. Das ist das eine. Und das Zweite ist aber, dass sowohl im zweiten Petrusbrief als auch im Judasbrief eine Gefährdung von innen die Gemeinde in einer ganz besonderen Weise bedroht. Deswegen haben wir in 2. Petrus 2 die große Überschrift, die Irrlehrer. Das ist das Thema, was dann im Judasbrief noch weiter thematisiert wird und was die Gemeinde massiv gefährdet. Und so sehen wir, dass wir im zweiten Petrusbrief und im Judasbrief jeweils stark seelsorgerliche Schreiben der jeweiligen Autoren haben, denn ganz großes Interesse daran haben, dass die, für die sie da schreiben, tatsächlich auch das Ziel ihres Glaubensweges tatsächlich erlangen. Und auf diesem Weg dieses Glaubensweges versuchen sie, den Glaubenden Orientierung zu geben. Der zweite Petrusbrief hat diese großen, richtig großen, wesentlichen Themen. Es geht um einen konsequenten Lebensstil der Nachfolge, hier 2. Petrus 1, erster Teil. Es geht um das absolute Festhalten an historischen Fakten und dem Wort Gottes, 2. Petrus 1, zweiter Teil. Es geht um die Distanz zu den gerichtsreifen Lehrlehrern, 2. Petrus 2. Und es geht um eine Zukunftsperspektive, die Christen festzuhalten haben, 2. Petrus 3. Diese Schneisen sind für Christen, so sagt Petrus, ganz entscheidend wichtig. Er hat nicht mehr viel irdische Zeit des Lebens vor sich. Er sieht seine Christen, seine Mitgeschwister auf dem Weg. Und er identifiziert sich jetzt mit ihnen in einer ganz besonderen Weise. Wir haben miteinander den gleichen Glauben empfangen. Und dieses Empfangen des Glaubens ist, so sagt uns hier Petrus, ein riesengroßes Geschenk. Er hat uns alles, was zum Leben dient, geschenkt, heißt in Vers 3. Und noch einmal, uns sind die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt worden. Und dieses Geschenk, was ihr da empfangen habt, hat ermöglicht, dass ihr entronnen seid den verderblichen Begierden dieser Welt. Ihr seid herausgerufen worden aus einem alten Leben, seid auf ein neues Gleis, auf einen neuen Weg gestellt worden. Auf dem sind wir jetzt Jahre und Jahrzehnte, so Petrus, miteinander unterwegs. Und jetzt muss ich, Petrus, entdecken, dass eine Reihe von euch diesen Weg nicht mehr konsequent mitgehen. Da fangen welche an und tappen im Dunkeln, werden blind, machen ihre Berufung nicht fest, fangen an zu straucheln. Das alles ist eine wackelige Kiste geworden. Und da hinein kommt Petrus mit seiner seelsorgerlichen Vermahnung: Liebe Brüder, bemüht euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ich tue alles, sagt Petrus, bis zu meinem letzten Atemzug, dass mein Beitrag dazu geleistet wird, dass ihr, die ihr mit den gleichen Glauben empfangen habt, auch am Ziel eures Lebens ankommt. Und das Ziel unseres Lebens ist hier wunderbar beschrieben. Petrus sagt davon in Vers 11, es ist der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Da braucht man keine großen griechischen Kenntnisse. Das sind zwei Worte der griechischen Sprache, die wir kennen. Wir kennen vor allem das eine Wort, wir kennen den Exodus. Ex heißt bei uns immer, ich muss raus, ja. Und deswegen sagt er auch nachher in diesem Text, ich weiß sehr wohl, dass mein Exodus vor der Tür steht. Also ich muss raus. Raus, woraus? Aus meiner Hütte, aus meinem Zelt, aus meiner alten, bisher irdischen Lebensweise. Um meinen Exodus, ja, Exodus raus, Eis wieder rein. Also mein Exodus aus meiner Hütte, aus meinem Zelt, um meinen Exodus, meinen Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu erleben. Und dieser Grundgedanke, der ist jetzt für Petrus da. Er selber sieht sich am Finale, er selber hat nicht mehr viel Zeit, er schreibt noch diesen Brief. Und natürlich bleibt er mit diesem Brief in Erinnerung, aber offensichtlich hat er noch etwas anderes im Blick, womit er in Erinnerung bleiben könnte. Denn er schreibt doch, ich bemühe mich gerade, dass ihr dies alles auch alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und Irenäus, der Kirchenvater, lehrt uns, dass das die Anspielung darauf ist, dass der Apostel Petrus ja gerade dabei ist, durch seinen wesentlichen Mitarbeiter Markus noch etwas dazu beizutragen, damit uns das alles im Gedächtnis bleibt. Nämlich, er übergibt uns ein Evangelium, er übergibt uns das Markus-Evangelium. Ich bemühe mich bis in die letzte irdische Phase hinein, Arbeit am Markus-Evangelium, damit auch dann tatsächlich das bleiben kann und ihr diesen Schatz nicht vergesst, den ihr in Jesus Christus bekommen habt. Diese Aufgabe, diese seelsorgerliche Aufgabe, die ist für Petrus absolut wichtig. Wenn wir uns jetzt das ein bisschen anschauen, was ist denn das Problem für die Christen damals? In was für einem gesellschaftlichen Umfeld haben sie denn gelebt? Dann tauchen in den Kommentaren und den ganzen klugen Büchern immer die gleichen Begrifflichkeiten auf. Das ist das berühmte Wort von der sogenannten Gnosis. Ich weiß nicht, wer diese Vokabel schon mal gehört hat, meint eigentlich ganz schlicht nur ein griechisches Wort für Kenntnis oder Erkenntnis. Aber hinter Gnosis oder hinter gnostischer Denkweise liegt ein ganzes Weltanschauungssystem, liegt ein ganzes Religionspaket, ein riesen, sehr diffuses Ding, und eigentlich weiß bis heute niemand ganz detailliert, was alles da mit reingespielt hat, was damals der ideologische, religiöse Zeitgeist als Ganzem da war. Wir können nur umgekehrt aus der Beschreibung der Gegenarbeit schließen auf das, was das Problem war. Und das Problem war ganz offensichtlich, dass ein Teil aus diesem gnostischen Umfeld, was die Gemeinde bewegt hat, eben dazu geführt hat, dass die Christen nicht mehr in einem Lauf waren, in einer Dynamik waren, in einem Zielgedanken unterwegs waren, sondern immer stärker in den Stand kamen. Da bin ich, so lebe ich, das ist meine Rahmenbedingung, so ist gut. Das war das eine. Das heißt, sie hatten immer weniger tatsächlich einen Bewegungscharakter des christlichen Glaubens und vielmehr eine Standposition. Und der zweite Gedankengang, der immer wieder auftaucht, ist, dass es anfängt, in den Konturen wischiwaschi zu werden. Das heißt, der christliche Glaube wird immer mehr zu einer Religion, er wird zu einer Weltanschauung, er wird zu einer Ideologie, er wird zu einem gewissen christlichen, wie auch immer man das beschreiben kann. Es fehlt ihm die Konturen, es fehlt ihm das Präzise, es fehlt ihm das Faktische, es fehlt ihm das Historische, es fehlt ihm die Wortkonzentration. Und so kommt es eben zu dem Nächsten, dass statt des einen Wortes viele Wörter kommen. Und diese Gedankenwelten, die damals aufgetaucht sind, die sind für uns ja gar nicht so furchtbar weit weg. Zu begreifen, dass der Laufcharakter nicht mehr da ist, dass wir aufpassen müssen, dass das Ganze nicht zu einem Wischiwaschi wird und dass wir uns nicht wegbringen lassen von dem einen Wort zu den vielen Wörtern, das sind Themen, die hier schon in der ersten Gemeinde im ersten Jahrhundert erkennbar waren. Und deswegen kommt jetzt hier Petrus und sagt, ich möchte euch gerne ermutigen, klar ermutigen, euren Weg wieder richtig gut zu gehen. Wie geht das richtig gut? Indem ihr eifert, indem ihr Mühe reinlegt, indem ihr ein großes Gewicht darauf legt, so kann man Vers 5 den Start übersetzen, dass das Geschenk, was ihr bekommen habt, dass dieses Startgeschenk eures Lebens, dass sich jetzt das tatsächlich auch entfaltet. Und diese Entfaltung, die ist für den Petrus von ganz großer Bedeutung. Das heißt, der Glaube, er wird wahrgenommen, nicht als etwas Festgegebenes, was jetzt sich nicht mehr entwickeln kann, als etwas einmal dahingelegtes und das Wahres, sondern der Glaube wird verstanden als ein Geschenk, als ein Pfund, als etwas Empfangenes, mit dem man wuchern kann, indem es jetzt eine Dynamik und einen Prozess gibt. Und entweder ich fördere diesen Prozess oder ich lasse diesen Prozess schleifen und dann geschieht er halt weniger intensiv. Und da bin ich als Person, als Glaubender tatsächlich mit drin. Und deswegen nimmt uns jetzt hier Petrus in eine ganz ungewöhnliche Reihe hinein. Und diese Reihe, die haben wir ja registriert, diese Siebener-Kette, die ist einzigartig, die gibt es in der Weise nur bei Petrus. Und die Vokabeln da stehen, die sind ein bisschen eigenartig, die da genannt werden. Also wo Petrus beschreibt, wie eins aus dem anderen folgt. Und zwar nicht nur im Sinn dessen, dass wir sagen, das wäre schön und das wäre schön und das wäre auch schön, das wäre auch schön, sondern er beschreibt es wie so eine Art Dominoeffekt. Das heißt, das eine stößt das andere an, das ist der eine Gedankengang. Es ist also eine Kettenreaktion und er sagt auch, in der Kettenreaktion gibt es auch einen Aufwärtstrend. Es werden also positive Verstärker sichtbar. Und so kommt es tatsächlich zu dieser Kette. Ich lese noch einmal vor, klassisch Luther, ich weiß nicht, welche Begriffe bei euch da stehen. Also es heißt daran, ihr habt den Glauben bekommen und jetzt soll durch den Glauben darin Tugend erkennbar werden. Und in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis die Mäßigkeit, in der Mäßigkeit die Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die brüderliche Liebe, in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Das heißt, es ist eine Kette. Und allein Gedankengang in der Kette ist bei Petrus wichtig, damit der Hörer begreift, bin ich eigentlich noch in einer Kette? Das heißt, erlebe ich für mein geistliches Leben, ich sag's mal so, einen Dominoeffekt. Da wird etwas angestoßen. Dadurch geschieht das eine und das eine geschieht, geschieht das andere und dann geschieht das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste und siebte. Also ich bin in einem Prozess. Oder habe ich das Verständnis meines Glaubens, dann würde Petrus schon sehr nervös werden. Ach, da bin ich und so wie ich bin, ist gut und so soll es auch bleiben. Und es ist auch alles schön so und ordentlich und überschaubar. Petrus sagt, nein, der christliche Glaube lebt von einem Prozess, von einem Weg. Und es ist etwas in mein Leben hineingelegt, ein Geschenk hineingelegt, das ich jetzt entfalten und entwickeln kann über Jahre und Jahrzehnte. Petrus, was sind das denn für Begriffe, die du da gebrauchst? Also wenn er von dieser Tugend spricht, das ist ja eine Begrifflichkeit, die ist uns vollkommen weit weg, dann kann man die vielleicht am ehesten bei uns überschreiben mit Charakterfestigkeit. Charakterfestigkeit, mit Vortrefflichkeit, mit Tüchtigkeit. Das heißt, hier nimmt tatsächlich Petrus einen Begriff auf, der auch in der normalen Philosophie und Religionswelt gebraucht wurde und christianisiert diesen Begriff und sagt, der Glaube schafft tatsächlich charakterfeste, profilierte Persönlichkeiten. Und aus diesen charakterfesten, profilierten Persönlichkeiten ergibt es, dass sie eine gewisse Erkenntnis haben. Und jetzt nimmt er diesen Begriff. Er nimmt jetzt genau diesen Begriff, der damals in der ganzen Religionsszene eben dran war. Gnosis und Epignosis. Und sagt, wenn ihr irgendwelche Gnosis und Epignosis haben wollt, dann müsst ihr euch auf den christlichen Glauben einlassen und nicht auf die entsprechenden Weltanschauungen auch mehr rum. Denn aus eurer Charakterfestigkeit heraus kommt ihr zu einer richtig guten Gotteserkenntnis. Und aus dieser Gotteserkenntnis heraus kommt ihr dann zu einem Nächsten. Ihr kommt nämlich, sagt Luther, zur Mäßigkeit. Der Begriff, der hier ist, der ist ganz wichtig. Er sagt, das hat die Folge von Enthaltsamkeit oder von Disziplin, so könnte man das auch übersetzen. Das heißt, eine Wirkung des christlichen Glaubens ist Charakterfestigkeit, Erkenntnis, Enthaltsamkeit und Disziplin. Und daraus entwickelt sich eine weitere Fähigkeit, nämlich die Tragkraft oder die Geduld. Und aus dem ergibt sich als Nächstes eine entsprechende Ehrfurcht. Luther sagt, eine Frömmigkeit, eine Ehrfurcht, ein Ernstnehmen des lebendigen Gottes. Und daraus kommt Liebe zu den Brüdern und daraus Agape, wohlgemerkt, zu allen Menschen. Und merken wir, am Anfang stand der Glaube und am Ende steht die Liebe. Ihr habt den Glauben geschenkt bekommen und der entwickelt sich über Charakterfestigkeit, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Geduld, Frömmigkeit, Bruderliebe zur Liebe. Da ist ein Prozess drin. Und allein, wenn wir das schon lesen und wahrnehmen an diesem Abend, werden wir in so eine Dynamik mit hineingenommen, dass wir eigentlich sagen müssen und sagen dürfen und sagen können, ja, dann wollte ich auch wieder mit hinein in diesen Domino-Charakter meines Lebens, der Nachfolge. Ich darf und will doch nicht da stehen bleiben, sondern ich will, wie es hier heißt, meine Berufung festmachen. Meine Berufung festmachen. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch nicht straucheln. Das Wort, was da steht, dieses Festmachen, das können alle die nachvollziehen, die schon so uralt sind wie ich, wo man früher noch diese Gepäckträger hatte. Wisst ihr noch, ganz früher. Ja, so, und dann hat man doch diese Gepäckstücke draufgelegt. Tatsächlich irre, das macht man ja heute gar nicht mehr. Und ich weiß noch, manches Mal hat dann mein Vater so eine Plane noch drüber gelegt, falls es geregnet hat. Und dann wurde dieses flatternde Etwas, das muss dann möglichst so festgezurrt werden, dass es dann eine lange, hunderte von Kilometern lange Fahrt auch überstanden hat. Was es selten tat, irgendwo ist sie gerissen, es fing an zu flattern, man musste nochmal zurren und kleben und festmachen, wie auch immer. Ich erinnere mich an manche flatternde Urlaubsfahrt aus meiner Kindheit. Nicht nur bei uns, auch bei anderen auf der Autobahn. Wie auch immer, wenn man es nicht richtig festgezurrt hat. Man muss es richtig festzurren. Und zwar möglichst an jeder einzelnen Öse, die dran ist und die es einem macht. Also jede Öse, Charakterfestigkeit, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Geduld, Ehrfurcht, Bruderliebe, Liebe. Merkt ihr? Da wird was festgezurrt. Und Petrus sagt, das ist wichtig, damit ihr nicht strauchelt, damit dieser Zeitgeist nicht von außen reinströmt und damit ihr nicht von innen her tatsächlich ausgehöhlt werdet und der Deich eures Glaubens Risse kriegt und nachher irgendwann durch die entsprechenden Kräfte der Erosion tatsächlich abgehoben wird. Ja, Petrus nimmt uns am Ende seines Lebens, wohlgemerkt am Ende seines Lebens, wieder mit hinein in diese Dynamik eines Eiferns um einen konsequenten Lebensstil. Dominoeffekt, das ist das eine. Das andere, was dieser Mann natürlich macht, ist, dass er den damals zum Ausdruck bringt, die anfingen, den christlichen Glauben so konturenschwach darzustellen, die also in der Weise unterwegs waren, dass sie nicht mehr das Faktische, das Tatsächliche beschrieben haben, dass er ihnen sagt, ihr Leben, lasst mir das nochmal Klartext reden, wir sind nicht irgendwelchen Mythen, irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln gefolgt, wir hatten keine Geschichten und Märchen und Erzählungen und Erfahrungstexte oder sonst was, was ihr präsentiert, sondern wir haben euch Fakten mitgeteilt. Und jetzt kommt der alte Petrus. Ich weiß, ob Sie das vorstellen können. Jetzt kommt dieser alte Petrus und erinnert am Ende seines Lebens an eine Erfahrung, die rund 30 Jahre noch mehr zurückliegt. Da hat er etwas erlebt, das hat er die ganzen Jahrzehnte seines Lebens als einen unglaublichen Schatz in seinem Leben festgehalten. Das war in Anführungszeichen für ihn wichtiger als die Erfahrung der Auferstehung Jesu Christi von den Toten und die Himmelfahrt. Das war dieser außergewöhnliche Tag, an dem Jesus ihn in einer Einzigartigkeit zu einer Erfahrung geführt hat, die hat ihn umgehauen und bestimmt. Er durfte mit den anderen auf diesen berühmten Berg der Verklärung, der Verherrlichung. Matthäus 17, Parallele. Er hat das gesehen, wie das Antlitz von Jesus sich verwandelt hat, wie eine Metamorphose des Gesichtes von Jesus da war, wie es gestrahlt hat wie die Sonne. Er hat etwas von dieser außergewöhnlichen, einzigartigen Herrlichkeit des Sohnes Gottes gesehen. Etwas, was er dann danach in der Weise nicht im Osterbereich und nicht am Himmelfahrt mehr erlebt hat. Dass er etwas gesehen hat von dem, was in der für uns jetzt noch unsichtbaren Wirklichkeit gilt. Wir sind nicht außerklügelnden Fabeln gefolgt. Wir haben keine Historien erzählt. Wir haben euch Fakten präsentiert. Und ich, der Petrus, ich stand dabei, als die Stimme kam, diese eine Stimme, diese Stimme Gottes, diese Stimme, die gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn. Diese Stimme, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses Ereignis, diese Stimme hat er nie, nie mehr vergessen. Er hat sich tatsächlich an dieses Faktische erinnert. Und er möchte, dass Christen sich an diese scharfen Konturen halten. Dass Christen an die Vorgaben sich halten, dass sie an den Orientierungen sich halten, dass sie die Ränder nicht sich ausfransen lassen. Und wir wissen, das ist genau diese Gefahr, die seit 2000 Jahren immer und immer wieder besteht. Das ist doch nicht meilenweit weg. Dass wir das uns neu bewusst machen, was sind denn an Fakten uns vorgegeben in den Schriften des Neuen Testamentes. Was haben wir denn gehört? Worauf gründet sich denn tatsächlich unser Glaube? Und diese Faktenlage ist festzuhalten. Denn wenn wir die Faktenlage nicht festhalten, dann bekommen wir als Ersatz für die verloren gegangenen Fakten Historien, Mythen und alles mögliche ausgeklügelte Geschichten. Die Fakten sind uns gegeben, das Historische uns gegeben. Jesus in Raum und Zeit, in den Evangelien benannt, mit den Daten, mit den Orten, mit allem, was dazugehört, mit Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt, mit Berg der Verklärung, das sind die Fakten. Haltet fest an diesen Fakten. Der christliche Glaube beruht auf historischen Tatsachen. Und neben dem konsequenten Lebensstil und dem Festhalten an dem Faktischen hat nun uns dieser Petrus noch einen dritten Hinweis zu geben. Das nämlich sagt, und das Ganze ist uns doch vorgegeben, in den Worten, die uns gesagt sind. Wir haben doch, und es kommt diese eigenartige Formulierung, umso fester das prophetische Wort. Umso fester meint eigentlich, umso gewisser das prophetische Wort. Das heißt, Petrus will uns zum Ausdruck bringen, wir, die wir heute, damals eher vor 2000 Jahren, wir heute ja noch viel mehr, wenn wir heute zurückgreifen auf das prophetische Wort, auf die Texte, die wir aus der Sicht des Petrus insbesondere im Alten Testament haben, haben wir es ja umso gewisser, weil wir an ganz, 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 ganz vielen Stellen ja sehen, dass das uns gegebene prophetische Wort sich ja schon erfüllt hat. Er sagt, wir sind ja jetzt in der Zeit des Messias. Wenn wir in der Zeit des Messias, so sagt uns Petrus, jetzt das Alte Testament, jetzt das prophetische Wort lesen, da gehen uns ja ganze Tore und Türen und Welten auf, wie der Messias im Alten Testament sich für uns präsentiert und wie die Ansagen der Propheten jetzt wahr geworden sind. Und wir, die wir heute leben, würden sagen, Petrus, wenn du wüsstest, wer weiß aber, wenn du wüsstest, das ist ja der unglaublich, was inzwischen in den letzten 2000 Jahren geschehen ist, was sich inzwischen in alles einer Art und Weise erfüllt hat, wie das ja kaum zu denken war, dass die Propheten wahr geworden sind. Allein all das, was ein auserwähltes Volk Israel betrifft. Wir haben umso fester das prophetische Wort und dieses prophetische Wort ist ein Licht. Wir kennen diesen wunderschönen Satz aus dem Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wir haben ein solches Licht mitten in dem ganzen Dunkel. Und mit diesem Licht des Wortes Gottes gehen wir unseren Weg, bis, so lesen wir hier, der Morgenstern anbreche in unseren Herzen. Der Morgenstern, wir wissen aus dem Buch der Offenbarung, der hat einen Namen. Der Morgenstern, das ist Jesus. Bis dieser Jesus tatsächlich in unserem Herzen in einer Art und Weise durchbricht und zur Erkenntnis bricht. Das ist zum einen der Tag, wenn der Morgenstern meinem Herzen anbricht, wenn ich persönlich in der Gegenwart von Jesus stehe und oder wenn Jesus zurückkommt in seine Wirklichkeit zu mir. Und bis dahin bin ich mit diesem Licht des Wortes Gottes unterwegs, mitten in einer dunklen Welt. Und die Auslegung, so sagt uns hier der Apostel Petrus, die ist nicht beliebig, sondern diese Weissagung der Schrift, die ist nicht die Sache eigener Auslegung, sondern da muss man mit dem Heiligen Geist diese Worte auslegen. Und diese Weissagungen sind nicht aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Wir stützen uns nicht auf die Wörter, sondern auf das verlässliche Wort der Heiligen Schrift. So sagt Petrus, so kommt ihr durch. Ihr seid ja noch nicht da. Ich, Petrus, ich bin schon fast da. Mein Exodus aus dieser Welt und mein Exodus in diese Welt, das ist nicht mehr weit. Aber ihr seid ja noch da. Ihr müsst doch an das Ziel ankommen und ich sehe die Korrosionskräfte, ich sehe die Zugkräfte, ich sehe das, wie das an der Gemeinde nagt und Schwierigkeiten gibt. Nicht nur von außen, sondern, ist das gemein, auch von innen herauskommend. Und damit diese Kräfte nicht es schaffen, euch von diesem Weg abzubringen, euch nicht zum Straucheln bringen, braucht ihr tatsächlich diesen Eifer einem konsequenten Lebensstil. Rein in diesen Dominoeffekt der Umgestaltung eines Lebens mit Jesus. Braucht ihr das Festhalten an historischen Fakten, damit ihr nicht wegschwimmt mit den Historien und den Fake News aller Zeiten? Und ihr müsst statt der Wörter das Wort festhalten, auf dem ihr gegründet seid. Ich, sagt Petrus, ich werde mich bis zum letzten Atemzug bemühen, dass das so bleibt. Und die Wirkung dieses Briefes, die gilt bis heute. Bis heute sagt der Heilige Geist durch den Apostel Petrus uns, so bleibt dran, so macht eure Berufung fest, so lebt diesen Glauben, der euch geschenkt ist, in diesen Verheißungen, die euch geschenkt ist, in denen ihr Anteil bekommen habt an der göttlichen Natur, damit ihr auch an dem Ziel eures Lebens ankommt, nämlich an dem Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ich bete. Lebendiger Gott und Vater, und so danken wir dir an diesem Abend für das Zeugnis dieses Mannes. Wir kennen ihn durch viele Berichte im Neuen Testament. Wir sehen ihn in seiner Nachfolge, wir sehen ihn in seinem ganz außergewöhnlichen Dienst in Jerusalem und weit darüber hinaus. Und wir sehen ihn hier in seinem Testament, der letzten Phase seines irdischen Lebens, kämpfen um Jesus, Leute, auf dem Weg zum Ziel. Herr, wir spüren das an uns, wir spüren das in unserer Zeit, dass wir ganz bestimmt nicht auf neutralem Gebiet unterwegs sind, dass von innen und außen Kräfte an unserem Glauben zerren. Und deswegen danken wir dir für diese seelsorgerliche Ermutigung und Klarstellung des Apostels Petrus. Bitte nimm uns ganz persönlich wieder mit hinein in diesen Dominoeffekt der Umgestaltung unseres Lebens durch die Wirkkraft deines Heiligen Geistes. Bitte lass uns mit einer Unbeirrbarkeit an den gegebenen Fakten unseres Glaubens festhalten, egal was um uns herum behauptet, gesagt, mitgeteilt wird. Und schenk uns dieses Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Schrift. Und damit wollen wir unser Leben und unseren Glauben festzurren, unsere Berufung festmachen, damit wir auch an diesem wunderbaren Ziel des Glaubens ankommen. Danke. Danke, dass du uns darauf diesen Weg begleitest. Wir preisen dich darüber. Amen.